recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Längere Zeit nicht mehr da gewesen. Ich habe auch eine schöne, gute Botschaft mitgebracht. In der Gemeinde Frankenthal gibt es Gemeindeseminarabende und ich war jetzt dreimal eingeladen, diese Abende zu halten. Ich hatte zweimal über den Römerbrief und jetzt über den Galaterbrief. Und die Predigt ist so quasi noch ein Ableger des Vortrags. Und das Schöne ist ja, wenn man solche Abende vorbereitet, ich habe manchmal den Eindruck, derjenige, der dann sich vorbereitet und wochenlang sich damit beschäftigt, hat dann vielleicht sogar den größten Gewinn. Also da steckt so viel drin, dass keiner wird alt genug. Martin Luther selbst sagte ja, dass keiner meint, die Schrift genug geschmeckt zu haben. Er sagte, ich komme mir vor wie einer, der in einem riesigen Garten umherging und hier und da mal einen Apfel oder eine Birne gepflückt hat. Und das ist dann schon sehr viel. Ja, Galater 5, Abvers 16. Ja, lieber Herr, jetzt bitte ich dich, dass du uns die Ohren öffnest und die Herzen. Denn deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Hilf auch mir, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Der Apostel Paulus, das ist ja schon so ein Phänomen, der hatte ja eine exzellente Ausbildung. Er schreibt selbst, bei Gamaliel hat er in Jerusalem studiert. Aber trotzdem war Paulus kein Schreibtischtheologe. Die gibt es ja auch, hochgebildete Leute, die am Schreibtisch irgendwelche Theorien ausbrüten. Paulus hat keine Theorien ausgebrütet, sondern das Ganze, was er gelehrt, gepredigt und gelebt hat, hat seinen Ursprung in der Begegnung mit Jesus Christus. Das muss ein außerordentlich intensives Erlebnis gewesen sein, das er da vor Damaskus hatte. Und er schreibt, dass Christus selbst ihm das Evangelium aufgetragen hat. Er legt größten Wert darauf, dass keine Autorität, nicht mal die Apostel in Jerusalem, haben ihm das Evangelium vermittelt. Er hat es von Christus selbst empfangen. Das heißt aber nicht, dass er ein leichtes Leben hatte. Im Gegenteil, er hatte ein sehr bewegtes und schweres Leben. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte und in seinen Briefen. Er war oft im Gefängnis wegen Jesus. Aber sein Leben war auch über die Maßen gesegnet. Er hat 3 Reisen unternommen, zu Fuß mehrere Tausende von Kilometern, meistens zu Fuß, teilweise auch mit dem Schiff. Und so kam er auf seiner zweiten Reise nach Galatien. Das ist die Landschaft Galatien, das heutige Anatolien. Interessant ist, dass damals die Türken, die kamen erst im Mittelalter aus dem Inneren Asiens. Die Turkvölker kamen später. Dort siedelten keltische Stämme. Und die kennen wir alle aus Asterix. Die Gallier. Kelten, ein anderes Wort sind die Gallier. Und warum das so wichtig ist, das waren echte Heiden. Das kennen wir schon aus dem Asterix-Heft. Das waren keine Christen, die hatten viele Götter. Da gibt es in den Asterix-Heften dann auch manchmal Hinweise, welche Götter da verehrt wurden. Und jede Quelle, jeder Baum hatte einen Baumgeist, Baumgötter, das wurde da verehrt. Also sie haben Naturgeister und Götterglauben gehabt, die besänftigt werden mussten. Dafür waren dann auch Druiden zuständig, den kennen wir ja auch aus Asterix, den Miraculix mit seinem Zaubertrank. Und wenn sich dann ein Gewitter entladen hat, so hat man sich dann eben den Zorn der Götter zugezogen, den man sich dann wieder irgendwie durch Opfer besänftigen musste. Und jetzt kamen Paulus und seine Mitarbeiter in diese Landschaft von Galatien und haben dort das Evangelium gepredigt. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja wieder typisch, die Christen, die kommen, ohne dass man sie ruft. Und jetzt machen die schöne keltische Kultur kaputt. Aber wenn man diese Gemeinden gefragt hätte, diese Christen, ich glaube, sie hätten nicht gesagt, sie haben uns unsere Kultur kaputt gemacht, sondern sie haben ihre Herzen Jesus Christus geöffnet. Die Angst vor Geistern und Göttern war verschwunden. Sie haben sicherlich auch erkannt, dass diese Götter entweder gar nicht existieren oder auch dämonische Kräfte hinter diesen Naturgeistern stecken. Und Lasten fallen ab, Angst weicht, Freiheit bricht sich Bahn. Und dann kam man sonntags morgens zusammen zum Gottesdienst, man hat Gotteslob gesungen, man hat schöne Christushymnen und Lieder angestimmt. Ja, man hat zusammen gebetet. Also ich glaube, dass da in diese Landschaft Galatien wie so ein frischer Frühlingswind hineingeweht ist. Erweckungsluft, Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind entstanden. Und dann lesen wir den Galaterbrief. Und dann merken wir, die Frühlingsluft ist irgendwie verschwunden. Es herrscht dicke Luft in Galatien. Paulus schimpft ja richtig mit den Christen dort. Er sagt, ihr unverständigen Galater. Unverständig heißt, ihr habt euren Verstand ausgeschaltet. Ihr seid auf einem falschen Weg geraten. Er sagt sogar, ich bin irre an euch. Das war nicht das, was ich damals an euch gesehen habe, als ich noch da war. Und jetzt ist ja die Frage, was ist eigentlich passiert? Also nachdem Paulus und seine Mitarbeiter abgereist waren, kamen Prediger aus Jerusalem. Wir hatten in Frankenthal ein paar schöne Diskussionen, wer das wohl war. Vor allen Dingen, weil hier Jakobus, der Herrenbruder, genannt wird. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht zu entscheiden. Jedenfalls waren es Judenchristen der strengen Sorte. Und die haben dort, also es waren Christen, aber es waren Judenchristen. Und die haben in Galatien, wie Paulus das nennt, ein anderes Evangelium gepredigt. Obwohl es ja gar kein anderes gibt. Ein anderes Evangelium als das, was Paulus, und darum habe ich es vorhin gesagt, Paulus hat es von Christus selbst empfangen. Also letztlich auch ein anderes Evangelium als das, was Jesus Christus selbst gepredigt, gelehrt und verkündigt hat und dem Paulus aufgetragen hat. Jetzt ist die Frage, was ist los? Also was haben die jetzt gepredigt? Nach Meinung dieser Irrlehrer hatte Paulus etwas versäumt. Und zwar, die Christen auf die Gebote der Tora festzulegen. Tora sind die fünf Bücher Mose. Also da ist besonders die Feiertagsgebote, die Speisegebote, die Reinheitsgebote und vor allen Dingen die Beschneidung, ja. Solus Christus, wie die Reformatoren dann auch wieder ist war übrigens ganz ähnlich mit der katholischen Tradition. Da gab es dann auch alles Mögliche, was man machen musste. Und interessanterweise ist da eine Parallele auch zur Reformation. Martin Luther sagte Solus Christus, allein Jesus. Und die sagten, nein, Jesus allein genügt nicht. Ihr müsst auch das Gesetz des Mose halten. Sola gratia, allein die Gnade. Ha, sagten die, wenn du predigst, dass das Heil allein aus Gnaden ist, dann verlottern die Christen. Man muss denen auch ein bisschen das Gesetz ein bisschen hinterher schicken. Also die Gnade muss sich dann auch irgendwie bewähren. Das heißt, die Christen müssen sich dann anstrengen, dass sie ihrer Gnaden auch würdig leben. Und damit beginnt erstens, ist der erste Teil, der große Stress. Die Gemeinde war ja sehr jung. Es waren junge Christen. Sie hatten von der Tora und den fünf Büchern Mose wahrscheinlich nicht viel Ahnung. Sie haben vielleicht gerade angefangen, die Schrift zu studieren, denn sie mussten ja anfangen zu lesen. Und dann ist die Frage, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt kommen diese Leute aus Jerusalem und sagen, uns fehlt etwas. Und dann bekamen sie Antworten, was sie tun sollten. Die erste Sache war sehr schmerzhaft. Beschneidung, ohne Betäubung, ohne Hygiene, Es kann sein, dass auch Leute gestorben sind, die sich Entzündungen geholt haben. Also da ging es schon los. Und was auch losging, war der Streit in der Gemeinde. Denn es gab dann bestimmt auch einige, die haben das von sich gewiesen und sagten, der Paulus hat uns davon nichts auferlegt. Was ist hier? Was stimmt jetzt? Dann ging es weiter, Sabbat halten. Sonntags morgens Gottesdienste gibt es nicht mehr. Ich sage, wir sind ja heute auch am Samstag. Ist kein Problem, du kannst am Montags Gottesdienst feiern. Das Problem ist nur, wenn du sagst, es ist heilsnotwendig, dass wir am Sabbat feiern. Die Christen haben sonntags morgens, das ist der Tag der Auferstehung. Aber in den 10 Geboten steht, du sollst den Sabbat heiligen. Und die Feiertage halten, die geboten sind. Aber heilsnotwendig. Es gibt ja heute Gruppierungen, die fordern das. Dann geht es weiter mit den Speisegeboten. Schweinefleischwürstchen gibt es nicht mehr. Ist verboten. Steht im Gesetz des Mose, unreine Tiere. Blutwurst, ganz schlecht. Und wenn Blutwurst noch mit Schweinefleisch zusammen ist, dann ist ganz und gar katastrophal. Also keine Angst, ich werde das gleich aufklären, ja. Aber eigentlich, ich habe mir das schon lange überlegt, eigentlich steht es doch in der Bibel, wir dürfen doch kein Schweinefleisch essen und wir wollen ja bibeltreu sein. Was ist jetzt? Die Reinheitsgebote, das ist auch so ein Kapitel für sich, was da zusammen sein darf und was nicht und mit Waschungen und so weiter und rein und unrein und so weiter. Was ist jetzt los? Und dann flutet in die Gemeinde eine ganze Sintflut voll Verwirrung. Das ist übrigens das, was Paulus dann unter den Werken des Fleisches zählt. Streit, Spaltungen, Durcheinander. Paulus sagt, ich bin verwirrt über euch. Große Unsicherheit und die Heilsgewissheit ist weg. Das ist ein so kostbares Gut. Ich weiß, ich bin gerettet. Mache ich genug, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mein Heil liegt in Christus begründet. Die ist auf einmal weg. Denn, ich sagte, es waren neue Christen, die waren in den Gesetzen wahrscheinlich auch noch nicht so bewandert. Und dann ist ja die Frage, halten wir das Gesetz denn jetzt eigentlich genug? Oder fehlt da noch irgendwas? Reicht es jetzt? Und da sind wir jetzt mitten in unserem Predigttext. Wer sein Heil, und das ist das Evangelium in Reinformat, wer sein Heil von eigenen Leistungen abhängig machen will, vertraut auf sich selbst. Und das nennt Paulus Werke des Fleisches. Fleisch, Werke des Fleisches ist, Leistungen erbringen zu wollen, von denen das Heil dann angeblich abhängen soll. Und dahinter steht immer derselbe Sklaventreiber, du musst, du genügst nicht, du musst das tun. Und da sind wir mitten im 21. Jahrhundert. Die Welt ist voll von solchen Sklaventreibern. Du musst, du darfst nicht, du genügst nicht. Ich bin ja in der Schule tätig. Was glaubt ihr, mit wie vielen Leuten ich zu tun habe, denen man das förmlich im Gesicht ansieht, dass das ein Glaubenssatz ist, ich genüge nicht. Ich bin nicht so, wie ich sein soll. Ich bin nicht so, wie meine Umwelt mich sehen soll. Ich bin nicht perfekt. Auch viele Mütter laufen so herum. Ich muss perfekt sein. Ich muss die perfekte Mutter sein. Und dann geraten die Kinder doch natürlich nicht so. Dann ist ein Stress im Leben drin. Und viele Leute werden krank. Wie aktuell ist die Bibel? Satzungen und Gebote gibt es nämlich nicht nur im Judentum. Denn hier könnte sich ja jemand rausreden und sagen, wir haben ja diese judenchristlichen Prediger hier zumindest gar nicht. Aber dann brauchst du nur diese Satzungen durch andere zu ersetzen und hast genau dieselbe Sklaverei der Werke des Fleisches. Dann heißt es nicht mehr, du musst den Sabbat halten, aber du hast eine bestimmte Kleiderordnung einzuhalten, dass du akzeptiert wirst. Bei jungen Leuten ist es so, dass nur eine bestimmte Art von Kleidern heute geht und wenn du die nicht hast, bist du out. Ihr dürft das nicht essen und trinken, das haben wir heute auch in der säkularisierten Form, die gesunde Ernährung, da wird ja auch eine ganze Weltanschauung darum gebaut, was man alles essen darf und was man nicht mehr essen darf. Dann, du musst dich ändern, du musst dein Leben ändern Und ich will mal eines sagen, obwohl das Thema schon in letzter Zeit etwas zu Tode geritten wird. Ich glaube, dass wir tatsächlich was ändern müssen, was Klima und so weiter angeht. Aber mit welchem Druck das heute verkündigt wird, das finde ich gruselig und macht unheimlich ist das. Wir müssen, und da geht es sogar so weit, dass einige sagen, wir müssen die Welt retten. Und dann legt sich ein riesiger Druck, nicht nur auf Einzelne, sondern auf die ganze Menschheit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es heute überall drunter und drüber geht, weil die Leute einen riesigen Druck haben, wir müssen das jetzt machen, aber wir machen genau das Gegenteil. Das ist wie wenn du sagst, die Abrissbirne hat das Haus in Trümmern gehauen, jetzt muss die Abrissbirne das Haus ja wieder aufbauen. Die Menschheit hat die Welt an die Wand gefahren durch Habgier, Korruption, Egoismus. Und jetzt soll auf einmal dieselbe Menschheit, die diesen Chaos angerichtet hat, die soll jetzt auf einmal in der Lage sein, die Welt zu retten. In der Bibel steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Und das ist ein Wort Gottes. Das heißt, die Verantwortung für die Welt und die Weltrettung ist uns abgenommen. Der die Welt geschaffen hat, wird sie auch, zumindest in den Bahnen, wie er es in der Bibel beschreibt, vollenden. Also, die Welt ist voll mit Gesetz, mit Druck, und dieses Gesetz setzt die Werke des Fleisches frei. Denn wenn jemand unter Druck steht, sucht er sich Ventile. Und auch hier, es ist hochaktuell, was hier in 5 steht, die Werke des Fleisches. Hier steht Ehebruch und Unzucht. Wie viele Menschen heute konsumieren Pornografie als Ventil, weil sie unter Druck stehen, unter Stress? Wie viele Ehen werden gebrochen oder auch geschieden, weil Ehepartner untreu werden, weil sie unter Druck stehen und die Ehefrau versteht einen nicht mehr, aber die neue Sekretärin, die ist attraktiv. Ausschweifungen, da ist der ganze Drogen- und Alkoholmissbrauch sehr aktuell. Dann steht hier etwas von Götzendienst und Zauberei, das nennt man heute Esoterik. Und reihenweise rutschen die Leute auf der Suche nach Entspannung in diese Sünde hinein. Denn was da angeboten wird, ist ja eigentlich vordergründig gar nicht so schlecht. Entspannungstechniken, mal raus aus dem Druck, Klangschalentherapie, das klingt schön, wäre auch schön, auch Yoga-Übungen, wäre ja alles ganz nett, wenn es nur bei der Entspannung bliebe, aber meistens kommt dann ja ein ganzer Schwung fernöstlicher Religion hinterher und auf einmal hängen die Leute in der Esoterik fest und kommen nicht mehr raus und das, was ihnen Freiheit bringen sollte, hat sie in neuen Druck gebracht. Die Misch, die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Brunnen, die löchrig sind. Und dann nennt Paulus hier die Werke des Fleisches Zorn, Streit, Bitterkeit. Ich glaube, man muss nicht in sozialen oder manchmal auch unsozialen Netzwerken unterwegs sein, um zu wissen, dass der Ton sich heute in diese Richtung massiv verschärft. Politiker können nicht mehr rausgehen, weil sie beschimpft werden. Ich bin immer froh, dass ich kein Polizist bin, vor allen Dingen nicht in der Großstadt, was die sich anhören müssen, bespucken, obwohl sie ihre Arbeit machen. Jetzt mittlerweile bei der Feuerwehr ist es auch schon, obwohl ich es selbst noch nicht erlebt habe. Also diese Werke des Fleisches nehmen zu und die Ursache ist dieser Riesendruck und letztlich steht der große Sklaventreiber Satan selbst dahinter. Deshalb ist die Welt reif für das Evangelium. Eigentlich ist die Evangelium eine Botschaft für das 21. Jahrhundert. Da kann keiner erzählen, das war bei Luther, ja, war das gut, aber heute haben wir andere Fragen. Wir haben genau diese Sachen, die da in der Bibel stehen. Paulus sagt, wer sein Heil auf sich selbst und seine Leistungen baut, ist wie ein Sklave und steht unter dem Fluch Gottes. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und deshalb sollte man dem anderen Evangelium auch einmal eine gründliche Absage erteilen. Wir wollen kein anderes Evangelium, ich will keins, ich will das, was Jesus Christus verkündigt hat. So, und jetzt bin ich bei dem dritten und letzten Teil, es kommt was ganz Wichtiges. Der Paulus musste sich ja von diesen Irrlehrern anhören, dass er die Leute zur Sünde freigibt. Das lesen wir im Römerbrief, das war eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Die sagen, Paulus, wenn du die Leute nicht mehr auf das Gesetz festlegst, ja dann sündigen die doch. Also Paulus schreibt, lasst uns sündigen, damit die Gnade Gottes noch größer werde. Und dann schreibt er, das sei ferne. Nichts weniger als das hat Paulus gepredigt. Paulus schreibt vielmehr, wer so redet, lasst uns sündigen, damit Gott ja viel zu vergeben hat, der hat weder verstanden, was Sünde ist, denn Sünde ist ja nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Sünde ist ein Riesenbetrug. Sünde ist eine Sklaverei. Paulus beschreibt die Sünde wie eine Sucht, die den Menschen gefangen hält. Und im Römerbrief schreibt er, dass zum Schluss der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Nein, die guten Werke, die kommen aus der Heiligung. Und jetzt sind wir hier, und ich will ja nicht schließen mit den Werken des Fleisches, jetzt sind wir bei den Werken des Geistes. Bei Paulus ist der Motor und die ganze Kraft, die in uns gute Früchte hervorbringt, nicht wir selbst, auch nicht unsere guten Absichten, unser guter Wille, unsere guten Werke, die manchmal gar nicht so gut sind, sondern es ist der Heilige Geist. Paulus schreibt im Galaterbrief, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und im anderen Zusammenhang, Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft zwingen. Und jetzt kommt die große Freiheit. Das Evangelium entlastet uns. Wo das Evangelium einzieht, fallen Lasten ab. Da fällt Druck ab. Und ich will jetzt diesen dritten Teil nicht theoretisch, sondern einfach mal mit zwei praktischen Beispielen, wie das aussieht, was Paulus da sagt. Vor 20 Jahren habe ich gepredigt und da saß ganz hinten eine ältere Frau. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie hat einen sehr bekümmerten Gesichtsausdruck. Und nach der Predigt fragte sie mich, ob sie mich einmal sprechen könnte. Da habe ich gesagt, ja gut. Und dann hat sie ihre Last los, also niemand kennt sie. Sie sagte auch, sie käme von über 400 Kilometer, wäre sie gefahren aus Norddeutschland. Ich habe sie auch nie wieder gesehen. Und sie hat mir ihr Leid geklagt, ihre Tochter würde zusammen mit einer anderen Frau so zusammenleben, also so eine lesbische Lebensgemeinschaft. Und jetzt war ihre Idee, ich sollte mit ihr jetzt zu der Tochter gehen. Ich habe sie gefragt, wie alt ist die? Anfang 40, nur mal um das Alter mal festzusetzen. Ich sollte jetzt mit der da hingehen, dann sollten wir da klingeln und den Zeigefinger hoch. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, und ich glaube, das war schon im Sinn des Paulus, ich gebe Ihnen 100% recht, dass das, was Ihre Tochter macht, nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber ich kann Ihnen auch was sagen, auch wenn ich Ihre Tochter nicht kenne, wenn wir da jetzt auftauchen und die Mutter kommt und irgendein unbekannter Prediger im Schlepptau und wird der jetzt die Leviten lesen, das heißt das Gesetz um die Ohren hauen, du sollst nicht, dann weiß ich, dass die uns die Tür vor der Nase zuschmeißt, die Rollläden runterdreht und dann sagt sie, und jetzt erst recht. Das wird doch von den Pharisäern da nichts erzählen, die sollen mal vor ihrer eigenen Tür kehren. Und dann habe ich der Frau den Rat gegeben, ob sie sich danach gehalten hat, weiß ich nicht. Fahren Sie wieder heim, beten Sie täglich für Ihre Tochter und entziehen Sie ihr auch die Liebe nicht. Schicken Sie Geburtstagskarten, da nichts drauf, dass sie auf dem falschen Weg ist. Und dann könnte und geschieht auch immer wieder das Wunder, dass ein Mensch unter Gebet zum Glauben kommt. Und wenn Ihre Tochter zum Glauben kommt und die Kraft des Heiligen Geistes empfängt, dann brauchen Sie nicht mehr an die Tür gehen, dann müssen Sie auch keinen Prediger mehr mitschleppen, dann wird Ihre Tochter von selbst auf die Idee kommen und von sich heraus sagen, ich muss das ändern. Ich will noch ein zweites Beispiel bringen, das habe ich gestern Abend gesehen, ein erschütterndes Zeugnis im Evangeliumsrundfunk Mensch Gott. Das ist eine der besten Sendungen, die zurzeit überhaupt laufen. Da erzählen Menschen, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und gestern, das ist eine ganz neue Sendung, war ein Bordellbesitzer. Der war erst Kellner, dann hat er den Laden übernommen und dann hat er ein Bordell aufgemacht und richtig Geld verdient. Irgendwo in Österreich muss es gewesen sein. Also ein furchtbares Leben geführt. Und über seine Frau ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das Interessante ist, dass er, nachdem er zum Glauben kam, zunächst mal dachte, er könnte den Laden weiterführen. Hat dann versucht, seine Prostituierten zu missionieren. Übrigens sagt er, der Pfarrer wäre auch Stammkunde gewesen. Ja, der hätte wahrscheinlich die Beichte abgenommen. Aber was interessant war, ist, dass er dann sagte, ich habe mehr und mehr gemerkt, dass mein Glaube mit dieser Tätigkeit nicht vereinbar ist. Und er hatte Angst, dass er sein Geld verliert, weil da war ja das ganze Geld drin. Und er hat sich dann, ohne dass ihm irgendein Pastor oder Prediger oder so ein Gesetzestyp da die Leviten gelesen hat, dieses Geschäft aufgegeben. Und jetzt ist er Seelsorger und macht irgendwie Beratungstätigkeiten. Und das Letzte, was er sagte, ist, ich habe 20 Jahre lang Schlägereien erlebt, Zuhältereien, Erpressungen, Geld verdient ohne Ende. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Abenteuer, das ich erlebt habe, seit Jesus Christus in meinem Leben ist. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Lebt im Geist. Und dann wird der Heilige Geist in euch wirken. Du musst dich nicht selbst perfektionieren. Du musst dich auch nicht selbst verbessern, das ist die gute Nachricht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Und ein Ausleger sagt, wir sind eine Baustelle Gottes. Und Gott baut an uns und dann wird genau das an die Reihe kommen, wann es an der Reihe ist. Und seit ich das erkannt habe, ist mein Leben viel entspannter, als es früher war. Jesus Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der China-Missionar Hudson Taylor schreibt dazu, als ich das erkannt habe, kam großen Frieden in mein Leben hinein. Denn was muss die Weinrebe bringen, um Frucht zu bringen? Sie muss nur am Weinstock bleiben, das ist das Einzige. Und so sagt Christus, bleibt in mir, und ich in euch. Der, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und Paulus, es ist kein Zufall, dass Paulus hier von der Frucht des Geistes spricht. Er spricht nicht von den Frucht des Fleisches, sondern von den Werken des Fleisches. Aber er spricht von der Frucht des Geistes. Und ich bin sicher, dass Paulus an diese Jesusrede gedacht hat. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Und so bringt ihr viel Frucht. Und das ist Frucht, die da bleibt. Ich will schließen mit einer Strophe von Paul Gerhardt. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrüchte ziehe. Erwähle mich zum Paradies. Und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehr allein und sonst keinem mehr hier und dort ewig dienen. Und Gott segne uns alle. Amen.